Helmut, herzlich willkommen im Podcast. Wir sind ja beim letzten Mal irgendwie gar nicht richtig fertig geworden und haben uns direkt fürs nächste Mal schon wieder verabredet und können jetzt hier fast nahtlos anknüpfen. Erstmal schön, dass du wieder da bist.
Ja, guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung nochmal. Ich freue mich auch.
Ich finde es immer so schön, mich mit dir zu unterhalten. Ich finde es insgesamt immer so schön, wenn ich Kollegen hier irgendwie im Podcast habe. Denn dann hat man auch die Möglichkeit, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, wir sind alle so mega busy in unserem Alltag, auch mal so ein bisschen Erfahrungen auszutauschen und Wissen auszutauschen und so. Schon alleine deswegen lohnt sich ja der Podcast für mich. Und heute Morgen haben wir das Thema Winterpferde auf dem Zettel stehen. Die verdienen ja per se schon mal ein eigenes Thema. Und der Winter, der ist ja auch so ein bisschen Belastungstest für Thermoregulation, Atemwege, Stoffwechsel, Haltungsfehler und da ist ziemlich viel drin. Da gehen wir mal eigentlich am besten direkt ins Thema rein, weil da ist so viel drin, da müssen wir fast aufpassen, dass wir nicht 2 Stunden Hörbuch heute machen, sondern bei unserem Podcast-Format bleiben. Was sind denn bei dir in deiner täglichen Praxis so die Touchpoints mit Winterpferden? Was sind so die üblichen Probleme, die aus der Kundschaft kommen?
Im Moment kommen ganz viele Anfragen. Mein Pferd ist plötzlich wieder so schreckhaft. Das war doch den ganzen Sommer über so gut und plötzlich ist mein Pferd so schreckhaft. Das ist eine der Hauptanfragen, dass die Pferde einfach rascheliger sind, schreckhafter sind. Die andere Anfrage ist, mein Pferd hat über Sommer so schön zugenommen und jetzt hat es wieder abgebaut. Und das liegt doch bestimmt am Eiweiß. Das sind so die Hauptfragen.
Ja, spannend. Lass uns anfangen mit dem Thema Stress. Ich habe da heute Morgen, ich konnte mich nicht zurückhalten, eine Followerin hat mir ein wunderbares Video geteilt zum Thema Winter und Stress und Stressachse. Müssen wir erstmal per se sagen, nee, Kälte ist nicht per se Stress für Pferde. Also das würde stimmen, wenn du dein Pferd in ein Eisbad schmeißt, aber wenn du nicht vorhast, dein Pferd in ein Eisbad zu schmeißen, dann schaffen die das meistens ganz gut. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal direkt da einsteigen und mal darüber nachdenken, was macht die Pferde denn so knackig im Winter?
Ja, das ist, denke ich, Bewegungsmangel. Also eigentlich lieben Pferde den Winter. Die meisten Pferde kommen ja im Winter viel besser klar als im Sommer. Natürlich, wenn ich jetzt so einen Araber habe, der kommt auch mit der Wärme gut zurecht. Aber wir haben ja auch viele eher kaltblütige Pferde hier, viele Ponys. Und die lieben den Winter eigentlich. Die finden das super. Die finden endlich keine Insekten. Sie können sich mögen sich lieber bewegen. Sie fangen nicht so schnell an zu schwitzen. Sie bewegen sich total gerne. Und wenn man ihnen die Möglichkeit lässt, sich zu bewegen, dann sind sie ja auch gut zu handeln. Aber die Anfragen, die wir haben, sind eben häufig einfach auch von Boxenpferden. Und da muss man einfach gucken, wie viel freie Bewegung haben diese Pferde überhaupt.
Genau, und dann hatten die im Sommer wahrscheinlich noch die Sommerweide zur Verfügung und konnten da ein bisschen energielos werden. Und dann kommt der Winter und dann passiert irgendwie nichts mehr.
Und dann haben wir, und dann ist es oft, dass sie dann vielleicht 1 Stunde pro Tag rauskommen, vielleicht auch 2. Wir hören dann häufig, ja, witterungsbedingt kommen die Pferde dann bis zu 4 Stunden mal auf den Tagespaddock. Und dann guckt man sich den Tagespaddock an und dann sind das vielleicht so 200 Quadratmeter und da stehen dann 5 Pferde drauf und eine Rollraufe. Und dann fragt man sich auch, was sollen die denn da machen? Da können die nicht laufen. Und dann kommen die vielleicht auch nochmal in die Führanlage oder aufs Laufband. Aber das Thema freie Bewegung, das kommt einfach zu kurz. Und gerade im Winter wollen die einfach auch mal richtig losbuckeln. Die haben Spaß, die haben Lebensfreude und müssen das ständig unterdrücken. Und dann ist es kein Wunder, dass sie schreckhaft sind, weil sie suchen Auslöser. Sie suchen einfach Auslöser.
Ja, dann muss die Energie einfach irgendwo hin. Ne? Der Worry Cup ist voll, dann muss die Energie irgendwo hin. Ich fühle mich ja immer so ein bisschen als Kälteexpertin hier. Mit den Temperaturen, also der kann schon mithalten bei 6 Monaten Schnee, da geht nicht mehr so viel. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, keines unserer Pferde hat Probleme mit dem Winter. Wir sehen eine, und jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, jetzt brauche ich einmal deine Unterstützung. Ich glaube, der normale Wohlfühlbereich ist zwischen minus 5 und 15 Grad, ne?
War das minus 5? War das nicht 5 bis 15? Auf jeden Fall deutlich niedriger als bei Menschen. Und da vertun wir uns immer. Deswegen, wir sind ja im Moment, wir haben hier Tagestemperaturen von 3, 4 Grad, vielleicht mal 5 Grad. Wir sind also noch sehr nah oder noch im Wohlfühlbereich der
Ihr seid
Erde
im Wohlfühlbereich drin, ne? Genau. Und
ja.
Ab minus 5 Grad sehe ich, also wenn wir jetzt, und da, ich finde es immer so süß, wenn die Kunden anrufen und sagen, wir haben jetzt 2 Tage minus 8 Grad, sie müssen jetzt das Futter anpassen. Und ich kann aus meiner Erfahrung hier zumindest am Nordpol sagen, bis minus 5 Grad sehe ich keine Veränderung in der Raufutteraufnahme. Nichts. Yet. Gar nichts. Niente. Ab minus 5 Grad wird ja pro minus 5 Grad dann Kilo mehr berechnet. Das brauchen die auch. Und bei minus 25 Grad oder minus 20 Grad, da brauchen sie auch ein bisschen mehr. Dann sieht man auch, also dann kommt auch diese Winterruhe, ne? Dann sieht man, die bewegen sich weniger, nur noch mal kurz irgendwie zum Warmlaufen und sind die meiste Zeit mit Nahrungsaufnahme beschäftigt. Die kriegen das aber ziemlich gut hin. Die stellen sich auch bei Schneesturm, die stellen sich bei Fliegenlast, stellen die sich rein in den Unterstand, aber nicht bei Schneesturm.
Nö. Genau, das ist bei uns auch so. Die stehen einfach im Sommer viel mehr drin als im Winter. Im Winter finden wir es super draußen. Wobei ich auch sagen muss, es gibt natürlich schon auch unterschiedliche Fellstrukturen. Also wir haben ja unsere Mabel hier, die ist Pelomino Suti. Und die hat eine komplett andere, die ist zwar ein Tinker, eine Tinkerstute, aber eine komplett andere Fellstruktur als die andere Tinkerstute oder als jetzt die Marine Connemara Stute. Wenn es zum Beispiel regnet, dass die Kälte an sich, die trockene Kälte, macht ja den wenigsten Fellen überhaupt irgendwas aus. Es ist meistens eher nur, wenn es wirklich nass kalt ist und noch ein Winter zukommt.
Ja.
Und dann merke ich bei dieser feinen Fellstruktur schon, die braucht dann auch, man geht dann auch gerne mal rein und das tut ihr nicht so gut, weil bei ihr ist, wenn man normalerweise das Fell anguckt und man legt sich das ja richtig schön so in Dachziegeln so hin. Es regnet und das Fell geht so richtig schön in Dachziegeln und es tropft, der Regen tropft runter und das Pferd ist trocken. Ne? Da braucht man nichts eindecken, das Wasser läuft einfach runter und die Pferde sind trocken und da passiert dann gar nichts. Bei diesen Sonderfarben, gerade diese Cream-Gen-Farben, die haben manchmal schon so ein bisschen andere Fellstruktur. Das Fell ist viel flusiger, das verknotet auch viel schneller und das legt sich auch nicht so schön in diese Dachziegeln. Das läuft nicht so ab, sondern die durchweichen tatsächlich schneller. Und da finde ich dann auch, kann man ja auch mal eine Regendecke draufdecken. Das ist denn ja auch nicht schlimm.
Absolut.
Aber das ist die Ausnahme, das ist ja nicht die Regel. Ein normales, gesundes Pferd liebt normalerweise den Winter und mag es auch mal im Schnee stehen zu bleiben. Das ist bei unseren auch so. Das finden die überhaupt nicht schlimm. Ja. Nur eben, wenn wirklich nass kalt ist und Wind dazu kommt und diese andere Fellstruktur oder bei den Pferden, die sehr dünn sind, da ist es ein bisschen anders.
Wenn sie aber krank sind, habe ich ein Problem. Ne? Also ich hatte ja letztes Jahr noch meinen mein Lusitano, auch die Lusitanos hier haben gar keine Probleme. Auch der Hannoveraner aus Deutschland hat gar keine Probleme mit dem Wetter. Aber wenn sie alt oder krank sind, dann haben sie Probleme und zwar meistens so um die 0 Grad. Und wenn die Fermentierkammer, wenn irgendwie Blinddarm mit betroffen ist, in den Verdauungsproblemen, dann haben sie Probleme, sich eben selber warm zu halten. Dann decke ich ein. Die größten Probleme habe ich tatsächlich mit den schwachen Pferden, also die irgendwie alt oder krank sind, habe ich tatsächlich so meistens im Frühjahr, wenn es schon wieder warm wird, die verlieren den Winterfell. Und dann ist warm ja relativ hier bei uns. Und dann haben wir den Frühjahrsregen und dann haben die dieses dünne Sommerfellchen schon oben drauf, weil es schon so hell ist. Aber wir haben 2 Grad und Regen. Das schafft man.
Genau, und das ist eben dieses, wenn es um die 0 Grad ist, genau das, was du sagst, wenn es um die 0 Grad ist, dann haben wir einfach oft noch Regen und das ist für die Pferde oft schwieriger, als wenn es wirklich richtig Frosttemperaturen sind und es ist trocken. Dann stellen die schön ihr Fell auf, dann sind die ganz plüschig und stellen ihr Fell auf, haben ein tolles Wärmepolster und es geht ihnen gut. Und sie haben auch wirklich Spaß an den Bewegungen, aber dem muss man dann entsprechend einfach auch gerecht werden, dass sie sich bewegen wollen.
Und vor allem die freie Bewegung. Ich finde es immer schön, wenn die Pferde wenigstens einmal am Tag frei galoppieren dürfen. Und damit meine ich jetzt nicht Scheuchen in der Halle.
Genau. Und das dürfen eben weniger. Das gibt ganz viele Pferde, die können den ganzen Winter über sich nicht wirklich frei bewegen. Und dann muss man nicht nach irgendwelchen Krankheiten suchen. Dann muss man nicht meinen, das Pferd hat MIM, hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, oder sonst was, und ist deswegen jetzt schreckhaft. Weil das ist meistens dann die Gründung, mein Pferd ist jetzt wieder schreckhaft geworden, weil es hat ja MIM. Und deswegen braucht es jetzt mehr Eiweiß, weil es ist jetzt schreckhaft durch einen Eiweißmangel und weil es ja MIM hat. Und deswegen ist es im Winter immer explosiv. Aber das hat ja mit Eiweiß nichts zu tun, wenn ein Fett explosiv ist.
Nee.
Also meiner Meinung jedenfalls nicht.
Das ist ja oft viel naheliegender, ne? Ja. Einfaches kann sich nicht bewegen. Also So viel, viel naheliegender, als dass wir uns da irgendwie in Krankheiten reindenken müssen oder so.
Aber das ist was wir ganz häufig beobachten, dass wir oder dass die Vorstellung von dem, wie Pferde zu funktionieren haben, einfach sich verändert hat. Dass man viel weniger guckt, was ist für die Pferde in ihrem Leben los? Was ist da gerade? Was passiert da gerade rumherum? Dass wir von unseren Pferden erwarten, dass sie jeden Tag, egal wann, egal wie, laufen wir ein Glöckchen. Sie können das, sie haben das gelernt, also kann sie das bitteschön auch jeden Tag abrufen. Und so wird uns das in den sozialen Medien oft so vorgemacht. Man sieht die tollen Videos und es gibt natürlich nur die tollen Aufnahmen von den Videos. Es gibt die locker entspannten Pferde, die man dann sieht. Es gibt schöne Videos und es sieht alles leicht aus. Und man sieht nicht, was dahinter steckt. Und man sieht nicht, wie oft vielleicht probiert wurde, bevor man dahin gekommen ist. Man sieht nicht den Weg dahin. Und man denkt immer, so soll es aussehen und jedes Pferd, was das einmal so gelernt hat, muss das auch jederzeit so abrufen können. Dabei sind diese Videos, die wir in den sozialen Medien sehen, Momentaufnahmen, wirklich kurze Momentaufnahmen, oft aus dem Zusammenhang rausgegriffen. Und wir denken, das sieht immer so aus und erwarten, unser Pferd ist wie eine Maschine, immer gleich. Ja. Wir gucken viel zu wenig. Was ist denn da los eigentlich?
Das stimmt. Ja. Wenn man den Trick finden würde, dann würde ich den gerne auch auf meine Tochter anwenden. Kann mir einer Bescheid sagen hier. Vielleicht möchte jemand dazu kommentieren und Literatur empfehlen.
Aber genau, bei unseren Kindern wissen wir das doch auch. Und wir haben zum Beispiel jetzt die Situation.
Bin ich mir nicht so sicher.
Nein, aber wir haben ja jetzt auch zum Beispiel, ich persönlich jetzt gerade die Situation, wir haben einen Pferdewechsel. Und es war unglaublich schwierig, weil Mabel und Selina waren 16 Jahre lang zusammen. Oh, und Mabel kennt nicht viel anderes. Und das war für sie also wirklich, der Verlust von Selina war wahnsinnig schwer für uns alle und für Mabel halt auch. Und wir hatten erst eine Gaststute da und die haben sich überhaupt nicht vertragen. Das ging gar nicht. Es hat sich total aufgespult und sie war völlig von der Rolle. Und jetzt haben wir ja ein neues Pferd dabei und das klappt auch prima. Die beiden sind friedlich miteinander. Aber gestern waren Bauarbeiter bei uns und es war anders als an anderen Tagen. Und das reichte, diese eine Sache reichte aus, dass Mabel wieder völlig eskaliert ist. Und das sind manchmal Dinge, die wir nicht sehen. Es sind manchmal, passiert nachts was. Ne? Was weiß ich, es ist ein Wildschwein in der Nähe, es war ein Wolf in der Nähe. Und unser Pferd ist am nächsten Tag völlig von der Rolle. Und wir erwarten, es hat gefälligst immer zu funktionieren wie immer, weil wir wissen ja nicht, was da gewesen ist. Und das ist, finde ich, allgemein, also im Winter, aber auch sonst, wir gucken zu wenig danach, was erlebt unser Pferd eigentlich, wenn wir gar nicht da sind.
Mhm. Ja. Wir arbeiten immer, oder unsere Frauke, die arbeitet immer ganz gerne mit diesem Worry Cup Modell, wo man sagt, okay, wir haben halt diese Tasse, ne, wo Tropfen für Tropfen Sorgen reinkommen oder Erlebnisse reinkommen und immer, wenn was Positives passiert, kommt da wieder eine Tasse, kommt da wieder ein Schöpfer raus. Und wenn was Negatives passiert, dann kommen da wieder Tropfen rein. Und irgendwo ist eben das Ende der Resilienz. Und je nachdem, wie deine Lebensumstände sind, ist der Cup halt vorher schon entweder mehr oder weniger gefüllt. Denn mit dem Leben
das ist ein total gutes Bild.
Genau, mit dem Leben müssen wir uns ja alle irgendwie auseinandersetzen. Aber je nachdem, wie unsere Lebensumstände sind, haben wir eben, ne, mehr oder weniger Platz, um das resilient zu verarbeiten. Und das macht ja in dem Fall, das Bild macht total viel Sinn. Ich mag das Bild einfach total gerne, weil uns das so viel Handlungsspielraum auch gibt.
Absolut. Und manchmal ist es dann wirklich, man denkt, es läuft hier alles und es ist aber der eine Tropfen und dann explodiert es. Und das ist, ja, es ist normal. Es ist bei uns auch nicht anders. Bei uns ist auch manchmal ja der Punkt gekommen. Da kommt eine Kleinigkeit dazu und es geht nichts mehr. Warum soll es den Pferden nicht auch so gehen? Aber sie werden immer so dargestellt, als wenn sie gut ausgebildet sind, funktionieren sie immer.
Und dann müssen
sie
im Winter funktionieren.
Genau, und das ist dann auch im Winter schnell mal das Problem. Wenn sie dann mal mehr Lebensfreude haben, mehr Spaß haben, sind sie anders und dann sind sie kaputt. Dann geht das eben nicht. Das darf nicht so sein.
Ja.
Dann muss man füttern.
Ja, ich habe das, kleine Klammer hier an der Stelle, ich habe das bei unserem Despino erlebt, als er seine Partnerin verloren hat. Die waren auch 10 Jahre, glaube ich, zusammen, die zwei. Und dann ist sie gestorben und dann war er eben über alleine in einer Gruppe Jungpferde. Der hat lange getrauert, über ein Jahr habe ich fast gedacht, wir kriegen den nicht durch, weil der nicht so, also er war nicht alleine. Und trotzdem hat ihm die soziale Komponente gefehlt. Das war schon ich fand das berührend, also einerseits erschreckend, aber auch sehr berührend mitzuerleben, wie er getrauert hat. Und ich denke, das ist wahrscheinlich das, was die Mabel jetzt erlebt, ne?
Genau. Und da sieht man einfach auch wieder, wie schwierig das ist. Und das ist auch wieder so ein Winterpunkt, ne? Dass ja die Pferde sehr enge Freundschaften bilden, dass sie sehr enge Beziehungen eingehen und über lange Zeit und dass sie ihre festen Strukturen und ihre festen Abläufe haben. Und das ist dann ja auch, wenn, dass man manche Dinge, wenn jetzt im Sommer haben die Pferde viel Platz, sie können sich aus dem Weg gehen, da kommen dann neue Pferde mal dazu und sie müssen nicht gleich so eng stehen, sie haben Platz, sich aus dem Weg zu gehen und können das irgendwie alles handeln. Und dann kommt der Winter und sie stehen plötzlich auch sehr eng zusammen und dann sind da Pferde dabei, mit denen die noch gar nicht so dicke sind, die sie noch gar nicht lange genug kennen, weil man weiß ja inzwischen auch, dass es ein Jahr dauert, bis sie wirklich in einer Herde angekommen sind. Und diese Zeit haben viele Pferde ja gar nicht. Und dann stehen sie dicht an dicht. Und ich sehe das jetzt auch wieder in dieser Zusammenführung, auch wie viel Platz sie brauchen. Dass sie wirklich, die brauchen, die Fressplätze müssen mindestens 10 Meter auseinander sein. Sie können nicht an einer Raufe fressen. Das geht im Moment überhaupt noch nicht. Das ist ein riesen Stressfaktor. Also muss ich sie mindestens 10 Meter auseinander füttern. Sie müssen auch den Weg haben, den Platz haben, sich mindestens 10 Meter aus dem Weg zu gehen. Dann funktioniert das alles gut. Aber dann gucken wir uns mal die Paddocks an im Winter. Da ist dieser Platz nicht. Und dann werden die zusammengewürfelt und müssen sich irgendwie arrangieren. Obwohl vielleicht der beste Freund vor 2 Monaten ausgezogen ist, sie noch keinen anderen besten Freund haben. Ja, Pferde dazwischen sind, die sie noch nicht gut genug kennen. Und dann werden die einfach auf sehr engen Raum zusammengestellt und müssen klarkommen. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass sie dann vielleicht wirklich dann eben, dass es dann vielleicht wirklich eine echte Schreckhaftigkeit und nicht eine Lebensfreude ist durch die besseren Temperaturen fürs Pferd, sondern wirklich eine echte Belastung durch zu viele Pferde auf zu engen Raum, die sich noch gar nicht gut genug kennen.
Und auch da kommt halt wieder das Worry Cup Bild. Da kommt es dann wieder, das Worry Cup Bild. Dann ist die Tasse schon so voll und dann fällt das Blatt an der Reitbahn vom Baum und dann, ja. Ist halt voll geworden. Ist halt voll geworden. Ich finde das so wichtig, das hört sich immer so offensichtlich an. Ich finde das aber so wichtig, dass wir das immer wieder erwähnen und immer wieder darüber sprechen. Denn dieses ganzheitliche, multidisziplinäre Bild, das gibt uns ja die Möglichkeit, dann auch auf die Bedürfnisse des Pferdes, und ich gehe immer davon aus, und ich glaube, bei deinen Kunden ist das genauso, wenn die zu dir kommen, die wollen ja per se das Beste für ihr Pferd. Und dann haben die irgendwo, hat man irgendwo auf Instagram was gelesen über Eiweiß oder man hat irgendwie was über Thermoregulation oder so gelesen und dann versuchen die natürlich zu helfen, ohne sich das ganze Bild anzugucken. Und am Ende des Tages sind sie vielleicht noch enttäuscht davon, dass das Zufüttern nicht geholfen hat. Wenn aber das Futter gar nicht das Problem ist, sondern dass gerade der Partner gestorben ist oder dass die Pferde keine Möglichkeit haben, sich gegenseitig auszuweichen oder dass wir vielleicht in einem Haltungssystem viele Sackgassen haben und keine Rundwege, wo sie sich aus dem Weg gehen können oder sie kommen aus der Box gar nicht überhaupt erst raus, dann sind uns natürlich die Hände gebunden.
Genau. Ja, es klingt so selbstverständlich, wenn wir das hier so sagen, aber es ist leider für viele überhaupt nicht selbstverständlich. Und obwohl man immer das Beste für sein Pferd will, aber wir haben ja auch viele Pferde in Ballungsgebieten zum Beispiel, wo es einfach, gestern gerade ein Gespräch mit einer Kundin, die war auch wirklich verzweifelt, weil sie sagte, wir haben hier einfach keine besseren Ställe, wir haben diese Bedingungen nicht, egal wo ich hingehe. Ich habe immer entweder, es wird viel zu wenig Heu gefüttert oder sie haben Heu ad libitum oder mein Pferd platzt oder wir haben es zu eng oder wir haben dies oder wir haben jenes. Man muss ja immer fürs Pferd den besten Kompromiss finden und ja, die Möglichkeiten, die man einfach hat. Es geht ja immer um den besten Kompromiss und ich verstehe das total, dass es für einige super schwierig ist, wenn ich dann sage, ja, nee, wir kriegen das Problem nicht weggefüttert, das tut mir total leid. Wir können natürlich versuchen, irgendwo zu helfen und irgendwas zu finden, was dem Pferd unter diesen Umständen trotzdem hilft. Aber wir werden es nicht wirklich in den Griff kriegen, weil diese und jene Bedingungen einfach so sind, wie sie sind. Und wir es nicht ändern können, das Pferd damit eigentlich nicht klarkommt. Das ist auf der einen Seite frustrierend, aber ich finde, es hat auch was mit Fairness zu tun, diese Missstände, auch wenn ich sie nicht ändern kann, zu benennen. Und dass der Besitzer das auch, sie wissen es eigentlich. Aber oft ist es so eine Hilflosigkeit, dass man es nicht, dass man das verdrängt, weil, ja, bei den anderen geht's, dann wird es bei uns schon auch gut gehen. Ich habe ja keine andere Möglichkeit. Ja, das natürlich ist es so und muss man teilweise auch akzeptieren. Aber ich finde es dann auch wichtig, dass man dann wiederum akzeptiert, wenn das Pferd Probleme zeigt, dass man dann an das Pferd eben auch nicht die Anforderung stellt, dass es jeden Tag wie ein Glöckchen läuft, sondern das auch mal respektiert, wenn das Pferd dann mal bei der Arbeit sagt, nee, kann ich jetzt nicht, mag ich jetzt nicht. Das ist ja auch eine Art, damit umzugehen. Und ich denke, damit auch schon viel gewonnen, wenn, dass ich einfach sehe, okay, wo sind die Probleme in meiner Haltung? Was kann ich machen? Wo muss ich wirklich das hinnehmen, dass es so ist, wie es ist? Aber wie kann ich das dann, wie kann ich trotzdem meinem Pferd gerecht werden? Das spürt das Pferd ja einfach auch.
Ich glaube, wir haben uns, du sprichst da ganz viele wichtige Punkte an, und ich glaube, wir haben uns beim letzten Mal schon kurz über das Five Domain Model unterhalten und über was ist denn Equine Welfare? Und ich finde das immer wieder, auch das immer wieder wichtig zu wiederholen, dass man sagt, wir brauchen ja gar nicht perfekt. Mehr positive Interaktionen als negative würde ja für Welfare oder würde ja für ein gutes Lebensgefühl und um den Worry Cup leer zu halten, deutlich reichen. Ich sehe das tatsächlich auch immer so ein bisschen als meine Aufgabe, wenn ich als Profi von einem Kunden hinzugeholt werde, da so ein bisschen den Raum zu halten und zu sagen, ja, perfekt haben wir halt selten. Wünsch dir was, haben wir halt selten. Und dann sagen sie immer, ja, du hast ja leicht reden, denn du hast die Pferde zu Hause stehen. Ja, ich habe die Pferde zu Hause stehen, aber ich bin auch mit Außenfaktoren konfrontiert. Und nur von der schönen Aussicht können die jetzt irgendwie auch nicht leben. Das klappt nicht so richtig gut. Ne? Wir haben ja viele Probleme. Wir haben arktische Probleme hier. Wir haben zwar Platz, aber wir haben 6 Monate Schnee. Was macht denn das mit den Hufen? Das kennen. Also, ne? So, was macht das mit dem passiven Trageapparat? Was macht das mit dem Digital Cushion, das im Winter nicht trainiert wird, weil es keinen harten Boden hat? Wir haben diesen Winter eine Fußbodenheizung für unsere Pferde gebaut, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Ist kein Witz. Wir haben eine Fußbodenheizung gebaut und darüber Heunetze aufgehangen, damit sie eben auch harten Boden haben, auf dem sie stehen können. Damit ich einmal aus dem ständigen Tamponieren der Füße rauskomme und einmal den Ponys die Ballen nicht so wehtun. Klar. Also das ist nicht so, als wenn man seine Pferde nach Hause holt und auf einmal ist man alle Probleme los. Aber man kann natürlich sich so ein kleines bisschen aussuchen, mit welchem Problem möchte ich mich jetzt konfrontieren und wofür habe ich gerade die Resilienz? Ne? Also was kann ich denn hier irgendwie managen? Und in vielen Bereichen ist es natürlich total schön, wenn ich selber entscheiden kann, wie viel Heu gebe ich, in welchen Intervallen füttere ich das? Entscheide ich mich für eine 24-Stunden-Fütterung oder ne, rationieren, aus welchen Gründen auch immer? Wobei das bei minus 25 Grad mit dem Rationieren schon relativ schwierig ist. Aber ansonsten gibt es dann da viele Entscheidungen trotzdem, die ich noch treffen muss. Die Einstreu, womit streue ich ein bei solchen Temperaturen, damit es mir nicht festfriert? Wenn ich ja mit Stroh einstreue und das ist festgeklumpte Eisballen. Also das kann man ja mal machen, das nach 6 Monaten wieder rausholen. Das kann man aber auch lassen.
Okay, die Probleme haben wir nicht. Wir haben
aber das sind halt auch Probleme, mit denen du dann konfrontierst. Du musst dich halt mit auseinandersetzen. Und dann haben wir Sand ausprobiert. Ja. Das hat ganz gut funktioniert, bis zu dem Moment, in dem es das erste Mal reinschneit und der Schnee wieder schmilzt. Dann hast du auch eine Rutschfläche. Und jetzt am Ende des Tages sind wir dabei rausgekommen, dass wir unsere eigenen Hackschnitzel machen, quasi aus den Resten unseres Feuerholzes. Also fürs Feuerholz nimmst du ja immer den Baum, den Stamm an sich, aber du hast ja ziemlich viel Astwerk über. Und da haben wir uns jetzt die Scheune mit voll gemacht und mit diesen groben Holzspänen, die sind dann halt auch wirklich so groß, streuen wir ein. Da liegen die Pferde super gerne drauf. Die kannst du gut misten, die frieren die nicht fest.
Ja, sowas haben wir nicht.
Aber das sind halt so Probleme, du musst halt immer irgendwas lösen.
Genau, aber das ist ja hier auch oft so ein Problem. Viele Pferde haben auch keine, wo wir ja beim Winter waren auch und was wir Probleme haben und welche Anfragen. Häufig ist auch so, dass die Pferde auch zu wenig Liegeflächen haben. Und das macht auch trockene Liegeflächen, genau. Wenn die im Sommer stehen, legen sie sich draußen hin, die legen sich auf die Wiese, die schlafen ganz wunderbar oder die legen sich unter die Bäume und der Sand ist trocken und die schlafen im Sommer dann viel mehr. Und manche Pferde schlafen im Winter einfach viel zu wenig, weil sie keine trockenen Liegeflächen haben. Auch das ist natürlich so ein Punkt, wo man hingucken muss. Ich kann nicht erwarten, dass mein Pferd frisch und entspannt ist, wenn es einfach zu wenig schläft. Und das wird zu wenig angeguckt.
Das wird viel zu wenig angeguckt. Da bin ich total bei dir. Genau, ich glaube auch immer, dass wir da so ein bisschen als Experten gefragt sind, einmal um den Blick zu öffnen Und auf der anderen Seite, um den Raum auch zu halten und zu sagen, es ist gar nicht mit vielen Situationen, es gibt Situationen, mit denen können wir nicht leben. Wenn wir zum Beispiel 200 Minuten Heufütterung am Tag haben und den Rest der Zeit nichts, das ist ein Problem, damit können wir nicht leben, da muss ein Stallwechsel her. Das Problem werden wir nicht lösen. Mit vielen dieser Alltagsprobleme, wo man sagt, das ist, ja, ich würde es mir anders wünschen, aber es ist nicht so, kann man ja ganz gut arrangieren, ganz gute Arrangements finden. Man könnte Trainingspläne zum Beispiel abstimmen. Man könnte sagen, wenn wir jetzt das Problem haben, dass die Pferde sich frei nicht ausreichend bewegen können, man könnte zumindest Freilaufzeiten einplanen. Man kann längere Schrittspaziergänge einplanen, zum Beispiel vor dem Reiten oder nach dem Reiten oder so, ne? Dass die Pferde einfach noch mal so ein bisschen in Wallung kommen. Wir können ja mit Management dann am Ende des Tages noch ganz viel machen. Hoffentlich ohne, dass wir uns selber dabei auflösen. Das finde ich nämlich auch immer ganz wichtig zu sagen.
Genau, da darf auf keinen Fall dieses, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, es muss nicht perfekt sein. Das finde ich auch total wichtig. Es muss nicht perfekt sein. Und das, was wir uns dann überlegen, muss uns selber auch Spaß machen. Man kann ja auch wirklich viele lustige Dinge mit den Pferden machen. Ne, so wie du letztes Mal auch erzählt hast vom Pferdentraining. Total super, das macht richtig Spaß. Oder einfach auf dem Paddock irgendwas mal ein paar Tennisbälle verteilen, die mit verschiedenen ätherischen Ölen mal bestückt wurden oder so. Mhm. Es gibt ja tausend Dinge, wenn man da erstmal anfängt zu überlegen, was kann ich mit dem Pferd machen, was Spaß macht? Was kann ich auch für das Pferd in seiner Haltung machen, was einfach Spaß macht? Das soll nicht in Stress ausarten, überhaupt nicht, weil letztendlich geht es ja immer darum, dass wir auch eine schöne Zeit mit dem Pferd haben. Und die Pferde spüren es ja einfach auch. Die wollen uns ja auch gerne entspannt haben. Ne? Und wenn wir Spaß in dem haben und wenn wir nicht die ganze Zeit, wir dürfen nicht die ganze Zeit denken, oh Scheiße, das, Entschuldigung.
Also wir können ja nicht dieses Wort benutzen.
Entschuldigung, aber es ist, weil...
Ja, ist blöd.
Ja, genau. Wenn wir einfach daran verzweifeln und verzagen, dass wir eben diese Probleme haben, dann ist es fürs Pferd überhaupt nicht gut, weil das Pferd weiß nicht, warum wir verzweifelt sind. Das Pferd merkt, wir haben Sorgen, das Pferd merkt, uns geht es nicht gut, das Pferd merkt, wir haben Stress und es ist total verunsichert, weil es meint, es selber macht was falsch. Und das Pferd weiß ja nicht, dass wir so verzagt und verzweifelt sind, weil wir der Meinung sind, wir haben das alles nicht gut genug gemacht fürs Pferd. Und deswegen müssen wir ja auch selber für uns den Frieden machen mit dem, was wir haben und dürfen nicht immer nach besser streben. Natürlich soll man immer gucken, was kann ich verbessern? Aber ich muss dann einfach die Dinge, die einfach so sind, wie sie sind, einfach akzeptieren und das Beste draus machen und dabei eben, ja, das dann, ja, eben nicht immer, nicht nach Perfektion streben. Das finde ich total wichtig, sondern nach Zufriedenheit und nach Fröhlichkeit. Das ist viel wichtiger.
Ich glaube immer, man, weißt du, wenn es nur so zwei Wege gibt. Und manchmal habe ich das Gefühl, gerade du hast vorhin Social Media angesprochen, ich habe manchmal auf Social Media das Gefühl, es gibt nur diese zwei Wege. Es gibt den Weg, ist mir scheißegal, jetzt habe ich es gesagt, ist alles egal. Und auf der anderen Seite ist der Weg von, ich verliere mich im Perfektionismus und muss das, werde so eine Helikopter-Pferdemami. Dazwischen ist ja ganz viel Luft. Und ich finde das schön, wenn wir uns dem Pragmatismus da so ein bisschen annähern können und sagen können, so dass für uns alle gut ist.
Genau. Und da ist es ja auch, mir wird auch häufig erzählt, ja, also viele Pferdebesitzer erzählen mir, ich mache und tue. Ich bemühe mich unheimlich, bei mir kommt ständig der Osteopath und ich putze mein Pferd jeden Tag eine Stunde und ich mache und mach und mach. Und ich verausgabe mich total für mein Pferd und ich tue alles für mein Pferd. Und mein Pferd ist immer krank und mein Pferd hat immer irgendwas. Ja. Und dann haben meine Nachbarn haben auch Pferde und die machen gar nichts. Sie stehen da nur rum und die reiten mal aus und denen geht's aber gut. Warum ist das so? Warum habe ich immer diese Pferde? Ich mache alles und meinen Pferden geht's trotzdem nicht gut. Und meine Nachbarn, die sind total gleichgültig und den Pferden geht's gut. Und dann hat man oft den Verdacht, naja, vielleicht liegt es ja daran, dass die Nachbarn das vielleicht gar nicht merken, dass es den Pferden doch nicht so gut geht. Und dann sagen die aber, nee, die sehen wirklich gut aus. Die sehen richtig gut aus und die machen nicht viel und trotzdem geht es denen immer gut. Und da, denke ich, kommt dieser Punkt auch mit rein, wenn man es zu perfekt machen will, dass es für die Pferde letztendlich auch ein Stress sein kann und dass die Pferde zu oft einfach das Gefühl haben, sie wären uns nicht gerecht, weil wir wuseln ständig um sie rum und machen und tun, aber wir sind sehr selten innig mit dem Pferd zusammen. Einfach mal in Ruhe mit dem Pferd und lassen mal alles von uns abfallen. Und das, denke ich, ist total wichtig, mal einfach nur das Pferd zu sehen und nicht immer nur drumherum wuseln und alles verbessern zu wollen. Damit ist manchmal viel mehr gewonnen, als wenn alles perfekt sein muss. Also ja, ich bin da ja auch, ich kriege zum Beispiel nicht jeden Tag vor meinem Stall die Platten. Da bin ich ein bisschen schlampig, weil ich muss es nicht. Und ich denke, meine Pferde stört es nicht. Und solche Sachen, manche Sachen muss man gar nicht immer so machen, weil die Pferde finden es gar nicht wichtig. Dass man da auch mal überlegt, was brauchen die Pferde denn wirklich? Brauchen sie jeden Tag sauber gefegte Platten? Abgäbe natürlich, aber muss es immer sauber gefegt sein? Oder reicht es, wenn ich das einmal die Woche mache? Solche Dinge zum Beispiel auch.
Dass man ich habe tatsächlich auch so einen Notfallplan. Bei uns gibt es einen Notfallplan. Also ich habe das sowieso insgesamt alles sehr optimiert, sodass ich das mit meiner Arbeitskraft einfach bespielen kann. Die wichtigste Anschaffung war hier die beheizte, sich selbst auffüllende Tränke. Ich gesagt habe, ich schleppe nicht 6 Monate im Jahr Wasser. Das wird nicht passieren. Das war eine gute Investition. Ich glaube, auch da darf man immer wieder entscheiden. Ich sage manchmal muss man sich entscheiden, Zeit oder Geld. So, genau. Was kann ich investieren? Habe ich gerade nicht die finanziellen Möglichkeiten, dann muss ich vielleicht Zeit investieren. Habe ich die finanziellen Möglichkeiten, dann macht es an der einen oder anderen Stelle Sinn, so wie jetzt mit unserer Fußbodenheizung, da rein zu investieren. Ich weiß, das geht auch nur, weil wir in Nordnorwegen wohnen und der Strom hier tatsächlich nichts kostet. In Deutschland wäre das eine andere Nummer. Da brauchst du aber auch die beheizten Platten nicht. Da könnte man mit Solarzellen arbeiten, weil ihr im Winter Sonne habt. Wir haben das nicht. Aber das ist ganz süß. Mein Schwiegervater und mein Mann haben gesagt, also ob das jetzt nicht ein bisschen viel Luxus wäre für meine Pferde. Gesagt, ja, also das ist sicherlich schön für meine Pferde, aber wem das wirklich hilft, das bin ich. Denn jetzt habe ich die Ein- und Ausgänge zu den Liegehallen trocken. Ich muss kein Eis mehr hacken. Ich muss nicht die ganze Liegehalle ausheben oder neu einstreuen, wenn da mal oder dadurch, dass quasi von außen das Wasser reindrückt, wenn es schmilzt. Und ich muss nicht jeden Tag allen 6 Pferden die Füße tamponieren. Also ich fände jetzt schon, wenn wir das mal in Arbeitszeit aufeinander rechnen, dann sind die paar Euro, die wir fürs Pflastern bezahlt haben, jetzt auf einmal nicht mehr so viel.
Ja, das ist sicherlich so, genau. Und da ist auch, was du schon sagtest, einmal zurücktreten, einmal überlegen, wie kann ich mir das leichter machen? Worum geht es hier jetzt eigentlich? Statt immer nur zu wuseln und sich dann in Kleinigkeiten zu verlieren.
Ja, ja.
Und das ist ja das, was bei uns ganz oft passiert. Ne? Ja.
Und dann gerne auch dieses sich selbst schlagen von mein Pferd ist jetzt krank, weil ich das nicht gut genug mache. Das ist ja Quatsch. In den meisten Fällen ist das nicht so.
Gut, das kenne ich auch ein bisschen, dass ich mir da schon auch mal Sorgen mache oder Vorwürfe mache. Gerade wenn es darum geht, Pferd ist zu dick geworden, macht man sich natürlich Vorwürfe. Das kann ich gut verstehen, dass man sich, man hat ja auch irgendwas möglicherweise falsch gemacht. Nicht immer, aber es gibt Situationen, da hat man was falsch gemacht und das haben wir aber alle. Und da ist es eben auch wieder mal ganz ehrlich, wer kriegt das denn perfekt hin? Wer hat schon irgendwelche Fehler gemacht?
Quatsch.
Niemand. Und man lernt immer aus dem, was man erlebt hat. Und wir sind so, wie wir sind, weil wir eben unsere Erfahrung gemacht haben. Und dass manche Dinge passieren dann einmal und dann lernt man draus. Aber wir sind doch alle nicht fehlerlos. Und wir können doch nicht, die Pferdehaltung ist so umfangreich. Und wir haben mit so vielen verschiedenen Dingen zu tun. Das ist so vielfältig und so anspruchsvoll, wenn wir das alles wirklich richtig machen. Das geht ja gar nicht. Da muss man mehr als ein Leben lang dran lernen. Wir schaffen es doch nicht, in einem Leben alles zu lernen, was es über Pferde und Pferdehaltung und Reiten zu lehnen. Geht einfach nicht. Also machen wir Fehler, völlig klar.
Ich spreche gerade wieder mit so vielen spannenden Leuten, weil wir ja den Summit für März vorbereiten und ich kann verraten, es wird fantastisch. Es wird fantastisch. Und gerade wenn ich mit diesen Leuten spreche, die irgendwie seit vielen Jahren auch in der Forschung sind und seit vielen Jahren sich mit nichts anderem beschäftigen als das Thema Pferd. Ein Satz, den ich in jedem Gespräch höre, ist, ein Menschenleben reicht nicht.
Genau, das ist auch so. Und das ist ja, und selbst in jedem einzelnen Fachgebiet ist es so. Genau. Und wenn ich Pferdehalter bin, dann habe ich ja unglaublich viele verschiedene Fachgebiete. Ja. Wie soll ich denn das schaffen? Das geht gar nicht. Deswegen muss man auch mit sich selber ein bisschen gnädiger sein. Und auch das tut den Pferden ja wieder gut, wenn wir ein bisschen gnädiger sind. Und einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringen, einfach mehr Spaß.
Und guck mal, in dem Moment, in dem ich gemerkt habe, dass mein Pony zu dick geworden ist, kann ich ja schon gegensteuern.
Genau. Ja, und das ist, ich muss einfach nur sehen.
Ja.
Ja, gut, es ist dann auch noch wieder ein langer Weg. Wie kriege ich das wieder in den Griff?
Ja,
Der
aber
Weg
dafür gibt
dauert
es ja
halt.
Hilfe. Das kriegt man ja alles hin. Also wenn ich mir meine Informationen nicht bei Facebook zusammensuche, sondern mir jemanden, einen Profi dazu hole, wie dich zum Beispiel, dann kriegt man das ja hin.
Ja, normalerweise ja. Gut, auch da ist manchmal das schwierig, ne, wenn ich einfach den richtigen Stall finde. Wie mache ich das? Aber trotzdem, es gibt dann Möglichkeiten und dann muss man einfach nach vorne gucken. Und das ist aber ja auch so ein Ding, dass viele so festhalten an dem, was es an Problemen mal gab. Und die Probleme muss man dann auch einfach mal loslassen und Reset-Knopf drücken und jetzt geht's nach vorne und jetzt machen wir es besser. Und das hilft dir dann auch ganz viel.
Ja, und weißt du was? Meine Tochter sagt immer, dann, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann sagt sie immer, oh, schon wieder was gelernt. Und ich finde, daran könnte man sich eigentlich ein Beispiel nehmen.
Das ist Lebensweisheit, total.
Ja, die Weisheit einer Fünfjährigen, oh, schon wieder was gelernt, ein kleines Unglück.
Genau, so ist es.
So, schon wieder was gelernt und dann haben wir die Möglichkeit, gegenzusteuern. Und meistens kriegt man das ganz gut hin. Ein Problem wird es ja, wenn mein Pferd adipös ist und Hochleistung erbringen soll. Wenn ich mein Pferd jetzt aber nicht einerseits fettfütter und auf der anderen Seite hochgradig belaste und dann vielleicht noch mit der Peitsche durch die Gegend scheuch, dann kriegt man das meistens ganz gut hin. Trainingsplan, Fütterungsplan läuft.
Genau. Ja, eben genau das wieder, dass man einfach dass man das Problem des Pferdes sieht und sich danach richtet. Und nicht guckt, ja, aber da bei Instagram, die machen doch mit ihren Pferden dies und das kann ich doch auch, also muss mein Pferd das auch. Sondern dass man wirklich guckt, was kann das Pferd denn in diesem Moment überhaupt leisten? Wozu ist es in der Lage? Und wir hatten, unsere Selina war ja auch wirklich dick und wir haben dann im Stand mit ihr angefangen. Es war schwer auszuhalten, mit einem übergewichtigen Pferd im Stand anzufangen. Aber es war der einzige Weg, weil sie musste erstmal ganz neu lernen. Wie bewege ich mich überhaupt? Wie bringe ich mein Gewicht auf die Hinterhand? Wie kriege ich das hin, mich zu bewegen, ohne auf die Vorhand zu knallen und wieder Schmerz in den Hufen zu haben, der Hufknorpelknöcherung? Das sind ja Dinge, die muss man ganz langsam üben. Und das braucht Zeit. Aber das ist ein Weg. Und wenn man auf diesem Weg ist, ist doch egal, wie lange er dauert.
Genau.
Richtig. Und da muss ich nicht gucken, was andere machen.
Nö, das ist ja richtig.
Genau, aber das ist immer die Gefahr von sozialen Medien, dass dann immer sehr schnell vermittelt wird, wieso, das geht doch alles ganz easy und fütter mal dies und das und dann läuft
das. Das finde ich auch spannend, denn das ist was, womit du natürlich viel mehr konfrontiert bist als ich. Womit ich viel mehr bei meinen Kunden und meinen Schülern konfrontiert bin, ist mehr so der Druck aus der sozialen Gruppe am Stall.
Ja, das ist sicherlich auch. Das sicherlich auch. Das hören wir auch oft, dass die Leute sagen, also dass es vielen auch wirklich gut tut, wenn man sagt, nee, komm, lass doch jetzt mal gut sein. Fang mal ganz langsam an. Und du bestimmst das mal. Dein Pferd sagt, wie schnell es gehen darf. Und nicht die Stallkollegen. Und dein Pferd hat recht und du darfst auf dein Pferd hören. Da fallen vielen Leuten so viele Steine vom Herzen, wenn man dann mal sagt, hör einfach auf dein Pferd. Wenn dein Pferd sagt, es ist ihm zu viel, dann ist es gut so, wie es ist. Und dann musst du nicht drauf hören, dass die anderen sagen, ja, der muss doch jetzt aber. Sondern dann hörst du auf dein Pferd und den Mut zu haben, dann wirklich langsamer zu machen, dafür sind wir dann nicht auch mal da, das zu sagen, mach mal langsamer, mach mal weniger, hör auf dein Pferd.
Ja, genau, und den Kunden auch zu bestärken, ne? Und ich sehe das ja oft, also wenn ich zum Beispiel Kunden habe, die von der Diagnostik kommen und der eine oder andere Tierarzt gibt dann ja auch nochmal einen Trainingsplan mit. Und dann sehe ich ganz oft Pferde, die können diesen Trainingsplan gar nicht erfüllen. Ja, also gerade bei den Pferden mit Halsläsionen zum Beispiel würden wir uns natürlich eine Stabilisierungsarbeit wünschen. Würden wir wünschen, dass die eine Ausdauerleistung bringen können, um so viel zu stabilisieren, wie es geht. Aber ganz viele davon haben Sekundärläsionen in der Hinterhand, die erstmal ausheilen müssen, bevor wir uns dann ein Stabilisierungstraining machen können. Und dann kommen die mit einem Trainingsplan nach Hause, auf dem steht dreimal die Woche 20 Minuten traben und das Pferd kann eine Runde traben und danach weiß es nicht mehr, wo es mit sich hin soll. Und dann sind die Menschen natürlich hochgradig verzweifelt, ne? Denn das ist so ein bisschen so diese Auswahl auch von egal, was ich jetzt mache, ist verkehrt. Also wenn ich dem Trainingsplan folge, dann ist mein Pferd unzufrieden. Wenn ich dem Trainingsplan nicht folge, dann handle ich ja gegen die tierärztliche Anweisung und mach mein Pferd kaputt. Das ist eine Dissonanz, die lässt sich nicht auflösen. Und da brauchen Menschen ja auch die professionelle Unterstützung von uns, als Profis, die da drauf gucken und sagen, okay, also ja, in der Theorie mit Grunderkrankung 1 würde ich mir auch wünschen, dass der 20 Minuten trabt. In der Praxis müssen wir sagen, das ist nicht machbar. Also lass uns mal gucken, wo ist Bewegung für dieses Pferd machbar? Gibt dem Körper ein bisschen Zeit zu heilen. Wir müssen mit der Tierklinik oder mit dem Tierarzt in dem Fall eng zusammenarbeiten, uns gegenseitig hier unterstützen und dann auch da wieder einen Weg rausfinden und die Pferde dann wirklich engmaschig betreuen. Ich evaluiere die dann ja, spätestens alle 2 Wochen und gucke, ist besser oder schlechter geworden. Und dann passen wir ständig an und dann passt halt auch kein 3 Monate Trainingsplan aus dem Internet mehr. Das geht nicht.
Nein, und man darf dann das Mentale ja auch nicht vergessen. Also unser Thema ist der Training gar nicht. Wir machen die Fütterung. Ja. Aber wir sehen eben, bei uns kommt eben dieser Stress auch an, den die Leute damit haben. Genau. Und wir sehen dann auch die Pferde. Wir kriegen teilweise auch Videos geschickt. Wir kriegen Fotos geschickt. Und wir sehen die hochgradig gestressten Gesichter auch von den Pferden. Und man auch sieht, das eine ist das Körperliche. Das mag theoretisch dann alles gut funktionieren. Mhm. Und selbst wenn die Pferde in der Lage sind, rein körperlich diesen Trainingsplan vielleicht zu absolvieren, es ist immer die Frage, sind sie es dann mental? Haben sie dann nicht durch die schlechte Erfahrung, durch viele Schmerzen bei der Bewegung, einfach auch diese Anspannung von vornherein, dass sie Sorge haben, jetzt tut's gleich wieder weh. Das muss man ja auch erstmal alles auflösen. Ja. Sie müssen erstmal wieder Spaß kriegen. Wir müssen auch wieder entspannter werden. Und bevor ich von einem Pferd verlange, dass es 20 Minuten trabt, regelmäßig, muss ich ja erstmal dem Pferd wieder auch die Freude an der Bewegung vermitteln. Und das braucht auch ganz schön Zeit. Aber das ist ja möglich.
Das braucht Zeit, ja, genau. Aber ne, Vater Zeit, Schwester Geduld.
Genau, aber ich lande immer in der Sackgasse, wenn ich ein Pferd zwinge. Ne, ja. Ich werde das unter Zwang nicht schaffen, dass das Pferd an der Bewegung wieder Freude findet. Und das ist für mich immer das Wichtigste. Pferde sind doch Lauftiere, die wollen sich doch eigentlich gerne bewegen. Und wenn sie sich nicht mehr gerne bewegen mögen, weil sie krank waren, weil sie Probleme hatten, dann müssen sie erstmal den Spaß an der Bewegung wieder lernen. Und das schaffe ich nicht durch Zwang.
Nee, das ist eine schwierige Nummer. Du, Almut, bevor wir beide uns verquatschen, würde ich ganz dringend noch ein wichtiges Thema mit einbringen, mit dem wir im Winter, vor allem im Winter, häufig konfrontiert sind. Und das ist der große Symptomkomplex Equines Asthma.
Mir lag schon ein paar Mal auf der Zunge. Und immer beide was anderes, genau.
Ich super frame wichtig, das jetzt
total
mal
wichtig. Hier. Ja, sehr gut.
Genau, der Winter kommt nämlich und in dem Moment, in dem wir Winter haben und die Pferde eben nicht mehr auf der Sommerweide sind, hören wir es wieder husten aus allen Ecken. Und du bist ja auch selber davon betroffen, nicht wahr?
Genau. Ich bin Asthmatikerin. Ich habe eine Lungenfunktion von weniger als 60%.
Wow.
Und ich huste aber nicht.
Spannend.
Und viele Pferde husten auch nicht. Und das ist das Problem. In dem Moment, in dem die Pferde husten, wird ja wenigstens was getan. Aber das Problem ist ja, dass wir wahnsinnig viele Pferde haben, die nicht husten. Und trotzdem seit Jahren hochgradige Asthmatiker sind, die hochgradige Atemwegsprobleme haben, seit Jahren. Chronisch. Aber sie husten nicht. Also gehen die Besitzer davon aus, ja, die husten ja nicht. Also sind die ja gesund. Nein, das ist nicht so. Ich denke, mir merkt niemand an, dass ich so eine schlechte Lungenfunktion habe und ich huste auch nicht. Trotzdem weiß ich, wie sich das anfühlt. Also wenn ich zu viel Sport mache.
Genau, das würde ich nämlich gerne jetzt einmal aus deiner Perspektive wissen. Die meisten Pferde kann ich nicht fragen, aber dich kann ich fragen. Wie ist das für dich als Asthmatikerin?
Ich habe ganz viele Muskelschmerzen. Ich habe von Kindheit an, also ich habe Asthma seit Kindheit an. Ich war deswegen auch sehr unsportlich, weil ich wirklich noch Asthmaanfälle gekriegt habe damals. Früher habe ich noch gehustet, früher hatte ich diese klassischen Asthmaanfälle. War viel beim Arzt, dies und das. Es ist es hat sich im Laufe der Jahre ganz gut stabilisiert und ich habe eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich tatsächlich so eine schlechte Lungenfunktion habe, weil ich die Asthmaanfälle nicht mehr habe. Was aber immer geblieben ist, ich baue wahnsinnig schwer Muskulatur auf. Ich muss mich quälen. Ich muss wirklich, wenn ich Sport mache, es macht nie wirklich Spaß, weil es ist für mich wahnsinnig anstrengend. Ich muss mich sehr quälen, weil ich ständig Muskelkater habe. Ich mache Sport und ich habe quasi Dauermuskelkater. Klar, über die Ernährung. Ich ernähre mich jetzt auch anders. Ich achte mehr auf Eiweißversorgung. Das hat ganz gut geholfen.
Das hilft schon, ne?
Also das hat schon geholfen. Ich werde nie eine gesunde Lunge haben, aber es hilft schon auch die Ernährung einiges. Aber ich werde trotzdem nie ein Ausdauersportler werden und ich werde auch nie ein Hochleistungssportler und ich werde auch nie muskulös werden, weil meine Muskulatur ja dauerhaft eigentlich zu wenig Sauerstoff hat.
Und das also ist ein ganz wichtiger Aspekt erstmal. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Wie merkst du das im täglichen Leben?
Wenn ich am Schreibtisch sitze, gar nicht. Geht's mir gut. Mhm. Aber ich bin ja auch schon fast 60 und ich möchte ja gerne ein bisschen fitter bleiben und ich muss ja einfach was für meine Atmung tun. Ich muss Sport machen. Also mache ich täglich Sport, wenn es geht. Mhm. Und ich merke, dass ich eben sehr schnell, sehr, also das alles länger braucht. Ich brauche viel länger, bestimmte Übungen machen zu können. Ich ermüde schneller. Ich bin, bis ich mal eine Liegestütze hingekriegt habe, das hat einen enorm langen Weg gebraucht. Mhm. Immerhin schaffe ich es jetzt, hin und wieder mal eine Liegestütze zu machen. Trotz vielen Trainings schaffe ich ja immerhin mal. Ne, auf Knien allerdings. Nicht mit ausgestreckt, waren die Frauenliegestütze immerhin.
Ich auch nicht hier.
Na, aber ich muss da wahnsinnig viel trainieren und habe wahnsinnig viel, mir tut die Muskulatur einfach weh. Mhm. Und wenn ich nicht wüsste, wofür ich das mache, wenn ich nicht vom Verstand her sagen würde, okay, ich weiß, dass ich habe eine schlechte Lunge und ich will, dass es mir besser geht und ich muss Muskulatur aufbauen, damit es mir besser geht, weil ich natürlich auch inzwischen Arthrose, dies und das habe. Mhm. Und wenn ich nicht im Verstand so gegensteuern würde, würde ich es natürlich nicht machen. Und da denke ich mir, ja, die Pferde wissen ja nicht, was wollen wir von ihnen? Ne, ich habe ein Pferd, was schlecht Luft kriegt und muss es trainieren, aber das Pferd weiß nicht, warum soll es sich da so bemühen? Was hat es davon? Das Pferd merkt, es tut ihm weh.
Lass uns einmal ganz kurz das so ein kleines bisschen framen, denn ein Training für ein Lungenpferd sieht ja anders aus als ein normales Training für ein Leistungspferd zum Beispiel. Und du beschreibst das so schön, ich kann das ganz gut raushören. Ich würde das aber ganz gerne für unsere Hörer nochmal ein kleines bisschen framen, dass sie nämlich jetzt nicht anfangen, ihre Pferde 15 Minuten im Galopp durch die Halle zu scheuchen.
Das geht nämlich nicht.
Das geht nämlich nicht und das macht mehr Lungenvolumen kaputt, als es aufbaut. Vergrößerung des Lungenvolumens, das ist ja so ein ständiges Thema, gerade bei Asthma-Pferden. Und ich will so ein bisschen auf den Bereich Trainingszonen, Pulszonen hinaus. Lass uns da mal einmal ansetzen. Was wir ja bei Lungenpatienten, und ich gehe mal davon aus, bei Menschen ist, ich bin nicht so gut mit Menschen, aber ich gehe mal davon aus, bei Menschen ist es genauso wie bei Pferden. Was wir nicht haben wollen, sind diese Hochfrequenzbereiche, oder?
Genau. Also ich kann zum Beispiel kein Fahrrad fahren, ich kriege dann Asthmaanfall. Ich kann keinen Langlauf machen. Ich kriege Asthmaanfall. Alles das, was mehr Cardiotraining ist, kann ich nicht.
Was ist für dich der Schwellenwert? Weißt du das?
Ich messe mir, ehrlich gesagt, messe ich meinen Puls nicht. Ich merke es an meiner Atmung. Mhm. Beim Pferd müssen wir dann halt aufpassen. Da müssen wir auf unser Pferd aufpassen. Da kennst du dich besser aus als ich. Das ist nicht mein Thema.
Meistens ist 120 der Schwellenwert. Mhm.
Ich messe es nicht, aber es ist immer dann, wenn ich merke, okay, jetzt muss ich schneller atmen, jetzt komme ich ein bisschen aus der Puste. Dann merke ich schon, jetzt wird schon schwierig und dann muss ich aufpassen.
Mhm, genau. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Wie gesagt, bei den meisten Pferden, was ich so erlebe, ist der Schwellenwert so zwischen 100 und 120. Was jetzt Galopp per se, wenn die Pferde ansonsten gut dastehen, gar nicht ausschließt, habe ich aber ein Pferd, was konditionell sehr schlecht dasteht, dann ist der Galopp so anstrengend, dass sie das nicht mehr in diesem Kardiorahmen, also in diesem Pulsrahmen stemmen können. Aber wir wollen eben keine Trainingszone 3 haben, wo wir hochgradige Belastungen haben und auch Muskulatur eigentlich richtig aufbauen würden, sondern wir möchten gerne ruhige, langsame und dafür aber so viel Ausdauer wie möglich haben. Und sobald das Pferd kurzatmig wird, sind wir aus dem Bereich raus. Und wann das Pferd kurzatmig wird, das hat was damit zu tun, wie gut quasi, einerseits wie gut die Lebensumstände gemanagt werden, aber andererseits auch, wie gut die Grundlagenkondition darunter noch ist. Hat das Pferd sich jetzt 3 Jahre vorher nicht bewegt? Dann ist es ein bisschen schwierig und ist es auch noch adipös obendrauf. Haben wir aber ein Pferd, was gut gemanagt ist, können da durchaus Schritt, Trab, Galopp drin sein. Vielleicht nicht bergauf.
Genau. Genau, und es braucht alles einfach mehr Zeit. Man braucht Ruhe, Geduld und Zeit. Und mich macht das persönlich auch total sauer, wenn ich, wenn an mich die gleichen Ansprüche gestellt werden wie an einen gesunden Menschen. Mhm. Und ich kann es nicht erfüllen und ich kann das so oft nachfühlen, wie es den Pferden geht, weil, wie gesagt, viele Menschen wissen ja noch nicht mehr, dass ihre Pferde Atemwegsprobleme haben. Es ist ja immer schon viel damit gewonnen, wenn sie wissen, das sind Atemwegsprobleme. Mhm. Viele wissen es nicht und überfordern ihr Pferd deswegen unabsichtlich. Und Mich frustriert das dann total, wenn ich überfordert werde, weil im guten Meinen, also mir wird denen ja oft gesagt, ja, mach doch mehr und lass es doch noch mal schneller und lass es doch mal mehr, lass es doch mal weitergehen. Und ich merke, ich kann aber nicht mehr. Dann bin ich total frustriert und sauer, und weil man mir nicht gerecht wird und das nicht akzeptieren will, dass ich es nicht kann. Und das geht den Pferden, glaube ich, auch ganz oft, dass sie
Das
echt
verstehe ich,
frustriert
ja.
sind, dass wir einfach nicht sehen, dass sie es nicht können. Es ist ja gut gemeint, wenn wir die Ausdauer erweitern wollen, wenn wir Muskulatur aufbauen wollen, aber immer nur in dem Rahmen, in dem das Pferd das bewältigen kann. Weil sonst kommt dieser Frust da einfach zu doll rein. Und dann geht bei mir auch gar nichts mehr. Und ich glaube, bei den Pferden auch nicht.
Was ich
Das
noch mal
ist.
ganz spannend finde, ist, dass du gesagt hast, eigentlich tut dir immer alles weh.
Ja. Weil, klar, also es ist eben natürlich für die Ausdauer, es ist total wichtig, Muskulaturaufbau. Und das ist für die Pferde, denke ich, auch ganz wichtig. Und im Muskulaturaufbau habe ich ja nicht so, dass ich so schnell außer Puste bin. Ja, also Muskulaturaufbau ist ja, da habe ich keinen Asthmaanfall, Muskulaturaufbau, Krafttraining, das kann ich von meiner Lunge her sehr gut tun. Und die Pferde sicherlich auch. Und deswegen ist es sicherlich auch für die Pferde immer ein guter Weg, erstmal. Nee?
Nee,
Okay, also.
Muskelaufbau fängt trainingsphysiologisch zwischen 150 und 180 Beats per Minute statt. Das Dumme ist, dass Pferde keine Gewichte heben können. Deswegen machst du es über eine erhöhte Ausdauerleistung
Okay,
und dann geht es nämlich nicht
stimmt,
mehr.
das ist der Unterschied. Okay, das ist der Unterschied.
Ja,
Entschuldigung, deswegen.
aber das finde ich total gut, dass das jetzt auf den Tisch kommt. Das geht nämlich bei Pferden nicht mehr. Aber wir könnten andere Dinge machen mit den Pferden. Wir könnten halt anders belasten, ne? Mit Cavalettis zum Beispiel im Schritt über Stangen gehen. Oder mit isometrischer
Also ich
Arbeit
meinte
oder
jetzt im
so.
Muskelaufbau zum Beispiel mit Wippentraining oder solche Sachen.
Genau.
Ja, dass man.
Aber der klassische Trainingsaufbau für Muskelaufbau wäre eben zwischen 150 und 180 Beats per Minute oder eben sogar höher noch. Da geht man ja hoch bis zu 90% der maximalen Kapazität. Und das ist für Lungenpferde der Tod. Das schaffen die
Nein, das
nicht.
geht nicht.
Ich habe
Das
damals
stimmt.
so einen
Das geht gar nicht.
Trainingsplan gekriegt, als ich einen Lungenbefund für mein ja, jetzt altes Pferd bekommen habe. Habe ich damals so einen Trainingsplan aus der Klinik mitgekriegt. Ich habe den fast umgebracht. Also das Einzige, was da noch geholfen hat, war nicht mehr das zu machen, was mir gesagt wurde und mich dann selber auszubilden. Und dann in einer staubigen Reithalle. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Ja, also das ist bei mir glücklicherweise anders. Ich kann Muskelaufbau machen, aber ich muss immer berücksichtigen, ich baue natürlich nicht so Muskulatur auf wie ein gesunder Mensch, weil meine Muskulatur ständig mit Sauerstoff unterversorgt ist. Aber ich kann es zumindest mit einem niedrigen Puls machen. Das geht schon, ne? Also
Aber
Gewichte heben oder so.
was du da sagst, ist nochmal was, weißt du, wir kennen aus der Physiotherapie oder aus der Osteotherapie, kennen wir noch ganz schöne Techniken für den Brustkorb. So Rippenkamm ausstreichen und so. Und erklären das im Endeffekt immer damit, dass es dem Pferd es leichter macht, die Lunge quasi zu bewegen, weil die ja direkt darunter sitzt. Oder auch heiße Rolle. Aber wenn du jetzt als Asthmatikerin erzählst, wie anstrengend das Atmen und die Bewegung für dich erstmal per se sind, dann macht das nochmal einen ganz anderen Sinn. Und dann verstehe ich nochmal viel besser, wie viel Entlastung wir unseren Pferden damit eigentlich bringen können. Wenn wir dann mal in so eine, so es dauert ja 5 Minuten manuelle Technik. Und den Rippenkorb ausstreichen oder eben mal eine heiße Rolle machen oder da Moorkissen drauflegen oder so. Und das sind ja alles Techniken, die, das ist kein Hexenwerk, ne? Das haben wir hier auf dem Online-Campus, haben wir das drinstehen. Da schreiben wir in die Trainingspläne zum Beispiel für Asthmatiker auch mit rein. Und ich finde es ganz schön, das aus deinem Mund nochmal zu hören, wie viel Erleichterung das dann tatsächlich bringt.
Ja, weil bei mir ist es so, und ich denke, dass es bei vielen Pferden auch so ist, dass man, wenn man lange Atemwegsprobleme hat, man arrangiert sich ja, und auch ein Pferd arrangiert sich. Du merkst am Pferd das genauso mir nicht gleich auf den ersten Blick an. Man gewöhnt sich ein viel flacheres Atmen an. Also ich habe das deswegen selber eigentlich völlig unterschätzt, wie niedrig meine Lungenfunktion ist. Ich habe die einige Jahre nicht messen lassen, weil gefühlt ging es mir gut. Ich habe ja nicht gehustet, ich hatte ja keinen Asthmaanfall, also ging es mir eigentlich gut. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie flach ich atme, dass ich wirklich gar nicht mehr im Bauch atme, sondern eigentlich nur noch immer ganz flach. Das habe ich nicht gemerkt. Und ich kann mir vorstellen, dass es Pferden teilweise ähnlich geht, dass sie dann, weil es einfacher ist, nur noch flach atmen und dass man sie durch solche Übungen eben einfach daran erinnern kann, atme mal wieder tief, atme mal wieder richtig, öffne dich mal. Und das hilft doll, ja.
Und immer wieder die Korrelation auch mit Magenproblemen.
Total. Was natürlich auch so vieles ist, also es ist natürlich für ein Pferd ja auch ein Stressfaktor, wenn es nicht richtig Luft kriegt. Wenn es als Fluchttier nicht richtig Luft kriegt und da nicht immer diese Einschränkung hat, ist es auch ein gewisser Stressfaktor. Ne? Das
Ja,
darf man
du hast
nämlich
ja
auch
die
nicht
Kaskade
unterschätzen.
in beide Richtungen, ne? Du hast entweder die Lunge
Genau.
zuerst und dann durch den Stress kriegst du Magen oder du hast Magen zuerst, dann atmen die Pferde immer flacher und dann wird die
Genau,
Lunge
die
kleiner.
sacken zusammen in sich, der Rumpf sackt ab und sie können gar nicht mehr richtig durchatmen.
Ja,
Genau.
ich bin
Und das ist
gerade so
bei
ein
mir
bisschen
übrigens auch. Ich
irritiert, dass
neige
du,
auch
wenn man
dazu.
diese Daumen schiebt.
Ich stecke die nicht. Ich mache gar nichts.
Nee, Zoom macht das hier. Das ist
So.
immer der Daumen hochkommt.
Ja, aber ich nicht. Nein, ich habe da nichts gemacht. So, ich dachte. Okay, was ist das
Der
denn?
findet uns einfach gut. Wahrscheinlich hört Jeff Bezos mit oder irgendwer. Ich weiß nicht.
Keine Ahnung. Also ich habe hier niemanden
Genau.
mit drin.
Zurück zum Thema. Genau, wir sehen also oft die Kaskade in beide Richtungen. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Das ist nochmal wichtig zu erwähnen. Und auch da könnten wir ja ganz simpel dann über eine Magenpflege zum Beispiel nochmal helfen und über Manualtechniken das Pferd daran erinnern, tiefer einzuatmen. Wie ist denn das mit der Vergrößerung des Lungenvolumens? Vergrößert sich das nochmal?
Bei mir nicht, nein.
Nee, ne?
Nee.
Nee.
Und das finde ich auch ganz wichtig. Ich hatte, das ist was, was ich ganz häufig bei Pferdebesitzern höre.
Ja.
Die haben ein Pferd mit Asthma. Und es kriegt einfach nicht mehr gut Luft. Es hat eine zu hohe Atemfrequenz. Es hustet zwar vielleicht nicht, aber es hat eine zu hohe Atemfrequenz. Und die Lunge ist so kaputt, dass dann nicht mehr, das ist nicht mehr zu regenerieren, weil ab einem gewissen Grad regeneriert es einfach nicht mehr. Am Anfang, wenn man schnell reagiert, schnell alles umstellt, die Lunge entlastet, wirklich sehr konsequent entlastet, dann kann man ja noch ganz viel, dann kann ja noch ganz viel heilen und dann können wir die Lungenfunktion ja auch noch wieder herstellen und es ist, oder zumindest ein Teil wieder, aber ab einem gewissen Grad geht es eben nicht mehr. Und das ist bei mir ja so und das ist auch bei vielen Pferden so, dass wir da nichts mehr erreichen können. Und dann hören die Leute auf, sich danach zu richten. Dann sagen sie ja, es ist ja egal, was ich mache, es wird ja nicht mehr besser. Und dann wird wieder trockenes Heu gefüttert. Und es
Ach
wird wieder
du
viel vom Pferd verlangt.
je.
Oder es wird aufgehört zu inhalieren. Und solche Dinge, weil man dann sagt, na ja, aber es ist ja jetzt so, wie es ist. Es ändert sich ja nicht mehr, egal, was ich mache. Und das finde ich auch total wichtig, dass man sieht, auch wenn die Lunge kaputt ist, ich muss bei diesem Pferd das Leben lang die Lunge entlasten. Ich darf nie mehr trockenes Heu füttern. Auch wenn mein Pferd nicht hustet und auch wenn ich das Problem damit nicht wegkriege mit dem nassen Heu. Aber ich erleichtere dem Pferd das Leben und ich verhindere, dass es immer schlimmer und schlimmer wird. Das finde ich ganz wichtig zu sehen. Ich muss weitermachen, immer weitermachen. Das ist auf der einen Seite frustrierend, weil ich kriege es nicht weg. Aber wenn ich nichts tue, wird es immer schlimmer. Und das ist eine Qual.
Ja, das ist auch noch mal ein wichtiger Aspekt. Auch hier geht der Pfeiler ja wieder so ein bisschen Richtung Haltung und sagen muss, okay, also Haltungsanpassung ist eigentlich das Alpha und Omega beim Management von Lungenpferden. Wenn mein Pferd 12 Stunden, 18 Stunden am Tag oder schlimmer sogar länger in einer staubigen Box steht. Mein persönlicher Albtraum sind immer diese Bilder, die man sieht, weißt du, mit dem Heuboden über den Boxen und dann ist da diese dicke Staubschicht drauf, die vor 100 Jahren das letzte Mal gesäubert wurde. Und dann stehen die Pferde alle in ihren Boxen und dann wird die Stallgasse gefegt. Dann wird alles, was ich am Management außenrum mache, mit Heuwaschen, mit Inhalieren, mit egal wie viel ich mich bemühe, natürlich nur begrenzt Erfolg haben. Das bedeutet ja
Genau.
nicht, dass alle Asthma-Pferde am besten im Offenstall aufgehoben sind. Auch da, wenn die dann am Rundballen stehen und sich nicht bewegen und es keine Möglichkeit gibt zu bedampfen oder ne, so, ist das schwierig. Wobei ich tolle Asthma-Gruppen kenne, die haben sich dann irgendwie gemeinschaftlich so ein Haygain gekauft oder so. Und bedampfen, immer wenn einer da ist, wird bedampft und die Heuraufe wieder aufgefüllt. Ich bin beeindruckt, was Menschen sich einfallen lassen, um diese Probleme zu managen. Aber Umwelt, Umwelt, Umwelt ist da einfach ein mega wichtiger Faktor. Und dann können wir natürlich mit Training, wie fassen wir einen Bewegungsplan an für dieses Pferd, mit anderen Managementaufgaben, mit zum Beispiel Inhalieren eingreifen. Wir müssen uns aber klar sein, das Pferd wird nicht mehr gesund. Das bleibt jetzt so. Das ist ein chronischer Zustand. Und die Aufgabe ist nicht, wir kriegen das wieder weg, sondern das wird nicht schlechter.
Genau, und das fällt uns Menschen aber so schwer, dass wir an irgendwo so intensiv dran arbeiten müssen und es wird trotzdem nicht besser. Das ist wirklich bei ganz vielen so der Punkt, wo sie aufgehen, wo sie den Sinn nicht mehr drin sehen.
Weil das ist so schade, ne? Die meisten haben von uns die eine oder andere chronische Kondition und können ganz gut damit leben.
Ja, absolut. Ja. Mir geht's nicht schlecht, also mir geht's wirklich gut. Nur ich muss eben auch aufpassen. Also mir ist es dadurch natürlich schon, dass ich bei der Heuauswahl natürlich sehr aufpasse, weil es betrifft mich immer selber. Ich fülle die Heusäcke zweimal am Tag. Und natürlich bin ich immer mit dem Heu in Berührung und ich weiß genau, auf welches Heu reagiere ich. Und das muss ich dann wegtun oder verschenken, wie auch immer. Und deswegen achte ich selber schon drauf und merke aber auch, was es für eine Belastung ist. Und dieses Heusäckefüllen sind ja nur 5 Minuten, 10 Minuten mehr brauche ich dafür nicht. So, das Pferd steht aber da stundenlang dran. Und dann kann ich nicht sagen, nur weil es davon nicht gesund wird, bin ich es besser, kann ich das für den...
Nee. Aber jetzt ist ja neben Management Equines Asthma zum Beispiel eine der Erkrankungen, die von deiner Expertise und von den tollen Produkten, die ihr auch habt, wirklich profitieren kann. Was können wir denn Sinnvolles über die Fütterung tun? Wir setzen mal voraus. Wir haben Menschen da, die haben sich mit dem Thema Bewegungsplan, die haben sich mit dem Thema auch Haltung einfach gut auseinandergesetzt und wollen jetzt noch so die Cherry on the Cake oben drauf machen und sagen, ich möchte auch von der Fütterungsseite nochmal mein Bestes oder das Beste für das Pferd rausholen.
Genau, wenn wir relativ schnell reagieren und dann wirklich schnell die Lunge entlasten durch Heulage, gewässertes Heu. Ich finde übrigens auch Heulage sehr gut, ne? Also Heulage, absolut. Gewässertes Heu, bedampftes Heu. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und da finde ich übrigens auch gut, wenn man zwischen den verschiedenen Möglichkeiten auch mal wechselt, weil alle diese Möglichkeiten, die wir haben, haben Vorteile und haben Nachteile. Und wenn ich das immer mal ein bisschen wechsle, jahreszeitlich auch, ergibt sich das manchmal so, dass ich zum Beispiel eine Heuladie nur im Winter füttern kann, dann gleichen sich diese Schwächen auch das Jahr über total gut aus. Das kann man also wirklich gut
machen.
Das
finde ich nochmal richtig schön,
Weil ich finde zum Beispiel, ich fütter im Winter gerne Heulage. Dann habe ich immer einfach weniger Arbeit. Dann brauche ich einfach Heulage füttern, alles gut. Das genieße ich und meine Pferde vertragen das sehr gut. Wenn das Heu frisch ist und noch nicht lange lagert, vertragen sie es manchmal sogar trocken. Lagert es länger, muss ich wieder reagieren. Und dann ist es eben dasselbe Heu, was ich am Herbst noch gefüttert habe ohne Probleme, kann im Februar, März plötzlich Probleme machen. Und ich muss es behandeln, also entweder tauchen oder bedampfen. Und so kann man ja auch im Jahresverlauf immer ein bisschen wechseln, sodass sich die Arbeit in Grenzen hält und die Pferde eben auch von allen Vor- und Nachteilen profitieren. So, und wenn ich dann noch was obendrauf setzen möchte, dann bin ich ein großer Fan von DHA, weil es gibt eine sehr interessante Studie, und da muss man aber auch immer wirklich gut aufpassen, diese Studie zu lesen. Und da hat man Pferde mit chronischen Atemwegsproblemen in eine bessere Umgebung gebracht. Also man hat die Lungenfunktion, also man hat die Bedingungen verbessert, man hat die Lunge entlastet, sodass es ihnen besser ging, den Pferden. Und dann hat man zusätzlich der einen Gruppe DHA gegeben und der anderen nicht. Und man hat festgestellt, dass die Pferde, die DHA bekommen haben, dass die Regeneration viel besser und schneller vonstatten ging als bei den Pferden, die das nicht gekriegt haben. Mhm. Aber man darf bei dieser Studie nicht vergessen, es wurden die Bedingungen verbessert. Es wurde also nicht bei gleicher Haltung in einer staubigen Box mit staubigem Heu DHA gefüttert und es war dann besser. Sondern die Haltung, genau, das hilft eben nicht. Und das ist das Problem. Und das muss man ganz klar sagen. Weil DHA boomt natürlich im Moment unheimlich und wir verkaufen es auch viel. Und ich bin ein sehr großer Fan, weil ich, wie gesagt, es selber nehme und merke, dass es mir gut tut. Aber es hilft nicht gegen Haltungsprobleme, sondern ich muss immer erst eine Haltung ansetzen. Und dann kann ich füttern für bessere Regeneration. Und das ist eben in erster Linie die Fettsäure DHA, die da sehr gut greifen kann, wenn ich die Bedingungen verbessere. Und dann kommen natürlich Sachen dabei, wenn ich jetzt die Haltung nicht verbessern kann und kann nichts ändern, dann kann ich natürlich auch vorübergehend mit Kräutern arbeiten, Schleim lösen, Atemwegs erweitern und so weiter. Mhm. Aber das ist aus meiner Sicht immer eher
ein Problem, ne? Ist auch ein Problem. Gibst du was Atemwegserweiterndes und dann steht das Pferd in dieser staubigen Stallgasse, von der ich gerade gesprochen habe.
Ist nicht gut. Mhm. Genau. Ne, aber schleimverflüssigend, ist es zumindest schleimverflüssigend, ist was man oft ganz gut machen kann. Da muss man eben ausprobieren, unter welchen Bedingungen liebt man Pferd und was passt da am besten für mein Pferd. Aber das sind eigentlich erstmal immer nur, ich sag mal, Krücken, die manchmal wichtig und nötig sind, die aber bei der Regeneration als solches wenig helfen.
Ja. Und was ist dein Lieblings, was, auf was für Kräuter greifst du gerne zurück, wenn du Kräuter empfiehlst?
Also wir haben mal einen Saft mit verschiedenen Kräuterextrakten. Ich finde Thymian total gut. Thymian, Süßholzwurzel, Eibisch, also eher die bisschen milderen Kräuter. Weil du hattest ja vorhin auch schon angesprochen, Magen und Lunge. Das ist ja ganz häufig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Eukalyptus arbeite, kann das auch mal ganz doof sein.
Das da muss man immer auch ein bisschen aufpassen. Richtig ins Auge gehen, ne?
Und dann arbeite ich tatsächlich auch lieber mit Extrakten. Weil es gibt ja, die Kräuter haben ja unterschiedliche Wirkstoffe jeweils. Und Extrakte haben, da sind die ätherischen Öle nicht mehr so enthalten. Da habe ich zwar einige also die relevanten Wirkstoffe drin, aber eben weniger Anteil an ätherischen Ölen. Und das finde ich sind milder. Das passt bei Magenfieren oft besser, wenn ich da mit Extrakten und Tinkturen arbeite, als entweder mit den Kräutern direkt oder eben mit den ätherischen Ölen. Aber da wäre ich auch mal ein bisschen vorsichtig.
Ja, genau. Ich habe immer die Conny im Ohr sitzen. Ich dachte, keine ätherischen Öle in die Ration.
Also schon, ich liebe auch ätherische Öle. Es gibt auch ätherische Öle, die sind total super. Ich merke das ja selber auch, dass ich einige ätherische Öle total gut mag und vertrage, aber andere eben auch gar nicht. Und da kann man ja auch mal ausprobieren. Also ätherische Öle sind eben auch sehr unterschiedlich. Nicht alles geht auf den Magen. Es gibt auch milde ätherische Öle.
Ja, dankeschön. Ich glaube, das war jetzt nochmal eine ganz gute Guideline, die wir uns für den Winter hier mit auf den Zettel schreiben können. Und wo wir wirklich sagen können, so kommen wir auch ganz gut über den Winter drüber mit unseren Pferden. Bei euch ist er ja Gott sei Dank ein bisschen kürzer als bei mir. Bei mir hat es gerade vor der Tür angefangen zu schneien.
Bei uns scheint die Sonne.
Ja, dafür habe ich weniger Matsche. Man kann jetzt nicht alles haben.
Ja, okay.
Genau. Aber dann bedanke ich mich sehr für deinen Input und auch vor allem für das Teilen deiner persönlichen Erfahrung.
Und danke dann, für die Einladung nochmal.
Ja, gerne. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen.